Und jedes Mal, wenn ich im Krankenhaus so ganz alte Leute sehe, mit 90, 95, die topfit sind, frage ich sie immer, na, was ist euer Geheimnis? Und wenn man mit diesen kleinen Steps beginnt, merkt man halt schnell, wie gut einem das tut. Und man macht dann automatisch mehr aus einer intrinsischen Motivation, weil es mir gut tut und nicht aus einem Druckgefühl, weil ich muss.
Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich, Now, die Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
Deine Gesundheit bestimmt nicht nur, wie lange du lebst, sondern vor allem, wie. Kümmerst du dich achtsam um Körper und Geist, verändert sich dein ganzes Leben zum Positiven. Denn echte Vorsorge beginnt nicht später. Sie beginnt jetzt. Longevity ist schon lange nicht mehr nur ein Hype. Doch wie gestalte ich es sinnvoll? Das besprechen wir heute mit Dr. Patrick Banzig. Herzlich willkommen in unserer neuen Folge.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
Ja, wunderbar. Patrick, eine Frage. Wir haben ja ein bisschen ein Vorgespräch gerade geführt, aber was mich interessieren würde, wie sieht denn bei dir so ein richtig entspanntes, freies Wochenende aus? Oder falls das Wochenende nicht ist, ein entspannter, freier Sonntag?
Also wenn ich frei habe und nicht arbeiten muss im Krankenhaus, liebe ich es am Sonntag in der Früh gleich mit Joggen gehen zu starten oder irgendeine körperliche Aktivität, am besten in der Natur. Da merke ich einfach, das erdet mich, das holt mich voll in den Moment, das gibt mir einfach schon so viel Energie für den Tag. Also da schaue ich wirklich, dass ich gerne joggen gehe, am liebsten irgendwo in einen Park oder in einen Wald. Und danach warm duschen, gut frühstücken und dann einmal entspannt auf die Couch legen. Also so startet der Sonntag. Und meistens schaue ich dann, dass ich vielleicht auch ein Buch lese oder Familie treffe, Freunde treffe, gut mir koche. Also einfach so Dinge, die oft in der, unter der Woche zu kurz kommen, kommen dann am Sonntag, haben dann mehr Raum.
Und also doch sehr aktiv und da sind wir eigentlich ja eh schon beim Thema Bewegung. Warum ist Bewegung einer der stärksten Longevity-Hebel?
Ja, wenn man sich eigentlich überlegt, der Mensch ist ja genetisch oder evolutionär über Jahrtausende, Jahrhunderte einfach so programmiert worden, dass wir uns laufend bewegen. Wir waren die meiste Zeit unserer Menschheitsgeschichte Jäger und Sammler. Wir mu mussten uns bewegen, um zu überleben. Wir mussten flüchten vor Feinden. Wir mussten uns bewegen, um Essen zu sammeln. Wir mussten Häuser bauen, Schutz bauen. Also Bewegung war immer Teil sozusagen unserer Genetik und da so ist der Mensch auch optimiert worden. Das Problem ist jetzt, dass wir durch diese moderne digitale Welt uns immer mehr in den sitzenden Lebensstil bewegen. Und das ist ein riesengroßes Thema. Es gab jetzt eine große Studie, die auch gezeigt hat, je sitzen ist so wie das neue Rauchen. Je mehr wir sitzen, desto höher ist die Sterblichkeit. Also man weiß einfach, der Mensch ist evolutionär gemacht, sich zu bewegen. Und wenn das fehlt, kommt sozusagen zum genetischen Mismatch. Das heißt, wir passen nicht mehr so, wie wir eigentlich genetisch gemacht worden sind, zueinander. Ist aber nicht nur die Bewegung, das ist auch, dass wir ständig zu essen haben. Der Mensch musste mal früher fasten, der Mensch musste Essen suchen, das heißt, er musste auch für das Essen was tun. Was müssen wir tun? Wir machen den Kühlschrank auf und haben eine Fertigpizza. Also, und Bewegung hat einfach so, so viele Benefits. Wenn ich ein Longevity-Maßnahme den ZuhörerInnen mitgeben würde, dann, dass sie sich bewegen, weil, bestes Beispiel, heute im Krankenhaus war eine 90-jährige Dame. Die wurde aufgenommen, weil sie ein paar Beschwerden hatte, aber sie hat gesagt, ihr geht super, sie will heim. Und die war so topfit und ich habe sie gefragt, was ist ihr Geheimnis? Sie hat gesagt, sie steht jeden Tag auf, hat Schmerzen, aber sie bewegt sich jeden Tag, dann sind die Schmerzen weg. Und sie hat gesagt, ihr Geheimnis ist jeden Tag Bewegung machen. Und jedes Mal, wenn ich im Krankenhaus so ganz alte Leute sehe, mit 90, 95, die topfit sind, frage ich sie immer, na, was ist euer Geheimnis? Und es ist immer Bewegung dabei. 100% ist immer, dass jemand sagt, Bewegung ist dabei.
Also natürlich, es ist nicht nur genetisch verankert, es ist auch, glaube ich, ganz wichtig als Gegenspieler für Stress oder eben, wenn man den ganzen Tag leider eine sitzende Position hat, weil das beruflich bedingt so ist, ist alleine das schon auch mental eine Riesengeschichte, oder? Dass man
extrem
Bewegung an sich, dass auch psychische Effekte kommen.
Ja, wenn man sich überlegt, was war früher unser Stress? Früher war unser Stress ein Feind. Und was haben wir gemacht, wenn dieser Feind gekommen ist? Wir sind geflüchtet und haben gleichzeitig dadurch den Stress abgebaut. Das Adrenalin, das Noradrenalin und das Cortisol, das durch diese Stressreaktion ist, haben wir sofort abgebaut. Jetzt sitzen wir in einem Meeting, haben ein stressiges Gespräch mit dem Chef, der Chefin, den Arbeitskollegen. Wir haben einen inneren Stress. Aber der Stress wird nicht abgebaut. Der staut sich auf und wir bewegen uns nicht. Das heißt, der geht nicht weg. Und deshalb ist auch Bewegung und jede Art von Aktivität einfach so super, um Stress zu reduzieren und auch mental einfach wieder klarer zu sein. Da gibt es auch wieder eine evolutionäre Erklärung. Zum Beispiel, wenn wir uns bewegen, wird ein Stoff ausgeschüttet, der nennt sich BDNF. Das heißt Brain-Derived Neurotrophic Factor. Das kann man sich vorstellen wie so ein Dünger fürs Gehirn. Während jeder Muskelkontraktion wird das ausgeschüttet. Und dieser Stoff hilft, dass sich im Gehirn die Synapsen besser vernetzen können und dadurch sozusagen diese neuronale Plastizität, das heißt neue Lernprozesse, besser stattfinden können. Und dieser evolutionäre Bezug ist einfach so, dass die Menschen damals, wenn sie sich bewegt haben und Essen gesucht haben, sich diesen Weg ja merken mussten. Die mussten sich merken, wo ist was, wo ist welche Nahrungsquelle. Und da ist die Theorie, dass eben so dieser Stoff auch ausgeschüttet worden ist. Indem sie sich bewegt haben, haben sie sich besser den Weg auch gemerkt und sozusagen gelernt, was sie tun müssen, um an Essen zu kommen.
Ja. Also das heißt, ich beginne mal mein Longevity-Programm mit Sportbewegung.
Sportbewegung, genau.
Was mache ich dann weiter? Wie geht es dann weiter?
Also bei der Bewegung gibt es immer zwei Punkte, die ich empfehle. Einerseits, welche Art von Bewegung? Jede ist besser wie gar keine, das ist mal Nummer eins. Einmal starten, das so beginnt's. Ja. Und dann empfehle ich einfach ein Kombi aus Ausdauer und Krafttraining. Ausdauer ist einfach extrem wichtig für unser Herz-Kreislauf-System. Das heißt, wie gut das Herz und das Blutgefäßsystem Sauerstoff in die Gewebe, in die Zellen pumpen kann. Und das zweite ist das Krafttraining, was extrem viele Benefits hat. Begonnen von der Knochendichte, für Entzündungshemmung, einfach mentale Effekte. Also diese Kombi ist einfach entscheidend. Und ab einem gewissen Alter macht es dann auch Sinn, Gleichgewicht zu trainieren. Weil im Alter sind Stürze ein Riesenthema. Sehe ich auch immer wieder im Krankenhaus. Die Leute stürzen, ihnen ist schwindelig. Sie haben kein Gleichgewicht, brechen sich was. Durch den Bruch liegen sie dann im Krankenhaus, fangen sich eine Infektion ein, wollen sich dann nicht mehr bewegen, weil sie Angst haben, dass sie wieder stürzen. Und das ist wirklich ein Teufelskreislauf. Also Gleichgewicht, Kraft und Ausdauer, diese drei Komponenten, da macht man eigentlich den größten Longevity-Benefit sich selber.
Ja. Immer, du hast vorher schon gesagt, wenn man über 90 ist oder und dann noch so fit ist, man kann sich ja nichts Besseres wünschen. Und ich finde, also ich mache mittlerweile meinen Sport. Früher habe ich ein paar Bewerbe mitgemacht, das will ich jetzt nicht mehr so. Aber im Grunde genommen ist es ja wichtig, gesund alt zu werden. Weil es hilft mir nicht, wenn ich alt werde und nicht gesund bin. Nicht gesund, ja. Und nicht mehr agil bin und nicht mehr mobil bin, etc. Also darum. Ist das absolut schlüssig? Was würdest du aber jetzt den Mix zwischen bei den Bewegungsarten von Ausdauer zu Krafttraining, wie siehst du das? Ist das ausbalanciert oder würdest du da ein Schwergewicht auf eines der beiden legen?
Gute Frage. Also wenn man weiß, es gibt so zwei Marker, die man messen kann, die mit einer guten Lebenserwartung und Lebensqualität verbunden sind. Einerseits ist das die VO2 Max. Dies widerspiegelt sozusagen, wie gut unser Herz-Kreislauf-System funktioniert. Das ist sozusagen diese maximale Sauerstoffaufnahme bei maximaler Belastung. Das ist der eine Wert. Und das andere ist die Griffkraft. Man weiß, Leute, die eine gute Griffkraft haben, eine Handgriffkraft, leben auch länger. Das heißt, es ist beides extrem wichtig. Wenn es optimal wäre, würde ich die Woche zweimal Minimum Ausdauertraining machen. Und da am besten in der sogenannten Zone 2. Das ist eine gewisse Herzfrequenzzone, wo die Mitochondrien, die Zellkraftwerke, maximal stimuliert werden. Das kann man sich einfach so vorstellen, man sucht sich eine Aktivität aus, die man bei mittlerer Herzfrequenz macht, wo man gerade noch sprechen kann, aber nicht außer Atem kommt.
Okay.
Sei es jetzt Laufen, sei es jetzt Radfahren, sei es jetzt Schwimmen, dann ist man so ungefähr in dieser Zone 2. Da wird vor allem Sauerstoff vom Körper noch verwertet und nicht sozusagen da kommt man nicht in die anaerobe also Stoffwechsellage. Das ist das eine, zweimal die Woche in dieser Zone zu trainieren. Dann würde ich einmal die Woche, das ist auch extrem wichtig, ein HIIT-Training machen, also ein High-Intensity-Intervall-Training, wo ich wirklich ein Maximum raushol, was geht. Da gibt es das sogenannte norwegische Protokoll. Das ist eine sozusagen entwickelt worden, um das Herz-Kreislauf-System maximal zu pushen. Das ist auch genannt 4x4-Protokoll, wo man 4 Minuten an das Maximum geht und 4 Minuten dann langsam und das 4-mal wiederholt. Das ist jetzt für Anfänger extrem schwer, an das Maximum der Herzfrequenz zu gehen. Deshalb würde ich empfehlen, langsam zu starten, vielleicht 30 Sekunden Sprint oder irgendwas, wo ich mich maximal pushe, 30 Sekunden langsam und das vielleicht 3-mal wiederholen und mich so langsam rantasten. Und dann würde ich noch 2-mal die Woche Krafttraining machen. Und dann bin ich schon gut versorgt. Dann habe ich schon 5-mal die Woche Sport und bin...
Ja. Und ich sage mal, gerade jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, man muss ja das irgendwie in seinen Alltag bringen. Ja.
Ja.
Meistens sind ja doch berufstätig, man hat Familien, Kinder, Verpflichtungen und dann, ach ja, Longevity gibt es auch noch, ich muss ja auf mich schauen und ich sollte dann das auch noch machen und dann muss man mal herausfinden, ob man Morgenmensch ist oder Abendmensch, also ich kann in der Früh nicht trainieren, mir ist eher ab Mittag lieber und von mir aus spät abends, aber das sind halt ganz viele Dinge, wo man sich sehr motivieren muss dann oder auch Disziplin braucht.
Extrem, das ist auch die Challenge, dass man das macht in den Alltag, aber wenn man das mal macht, merkt man auch, dass sich das einfach in den Alltag überträgt. Diese Disziplin, die ich dann im Gym habe, habe ich dann vielleicht auch im Büro, habe ich auch vielleicht diese mentale Power, nehme ich ja mit in den Alltag und dann bin ich vielleicht effizienter bei Aufgaben, welche mich einfach besser konzentrieren kann. Arbeit für einfach statt in den 8 Stunden brauche ich vielleicht nur mehr 7 Stunden für meine Arbeit und habe dann Zeit gewonnen, die ich ins Fitnessstudio gehen kann.
Also
man merkt, man wird sofort belohnt, wenn man mit dem Training oder mit der Bewegung beginnt.
Welche Rolle spielt jetzt die Ernährung oder der Schlaf oder Regeneration und so neben der Bewegung?
Auch sehr wichtig. Ich erkläre immer bei meinen Longevity-Vorträgen, das habe ich jetzt schon so oft gesagt, ich sage das immer, das Haus der Gesundheit. Und das bauen wir eigentlich mit unseren täglichen Entscheidungen. Und das ist einfach das Fundament dieser Longevity, also dieser langen, gesunden Leben. Und das ist eine Säule des Hauses, ist die Bewegung, die haben wir jetzt besprochen. Eine Säule ist die Ernährung, eine ist die Regeneration und eine ist das Soziale. Und wie jedes Haus braucht es auch regelmäßige Checks. Das sind dann die Blutuntersuchungen, das sind die Vorsorgeuntersuchungen. Also das sind sozusagen diese Säulen. Optimalerweise ist halt jede einzelne Säule gut ausgeprägt, damit das Haus, wenn wir zum Beispiel eine Krise haben, Todesfall, Trennung oder was auch immer, dass wir einfach ein gutes Fundament haben, das uns dann auch vielleicht durch die Krise leichter bringt, wenn das Fundament gut passt. Und bei der Ernährung, wie du gefragt hast, da ist halt, weiß man aus Studien, die beste und Ernährungsform ist die sogenannte mediterrane Diät, heißt also sehr viel pflanzenbasierte Ernährung, sehr viel Gemüse, sehr viel unverarbeitete Lebensmittel mit guten Fettquellen, Olivenöl, Fisch und Vollkornprodukte. Und das andere, umgekehrt kann man aber auch sagen, das Gegenteil ist diese hochverarbeiteten Lebensmittel, die ganz viel Zucker enthalten, Fette, Transfette, wenig Ballaststoffe. Das ist so der Gegenspieler, der aber leider immer mehr wird.
Ja.
Es ist halt bei vielen leider ein Zeitfaktor, aber also ich muss sagen, es ist auf jeden Fall, wenn man diese Dinge beachtet, was du jetzt genannt hast, es verändert schon das ganze Leben relativ schnell. Also wenn man mal vielleicht diese Sachen wie Alkohol, Nikotin mal weglässt oder reduziert, ein bisschen auf die Ernährung achtet.
Auf den Schlaf.
Also der Schlaf kippt mir für wieder durch den Sport an sich schon besser, oder? Also
definitiv.
Ja.
Man sollte halt, finde ich, nicht zu nah am Schlaf jetzt wirklich die Herzfrequenz maximal pushen, weil dann schläft man schlechter. Man sagt so, glaube ich, 90 Minuten bis 120 Minuten vorm Schlafen sollte man jetzt wirklich nicht ans Maximum gehen, weil einfach der Körper dann nicht so gut zur Ruhe kommt. Aber Schlaf ist einfach auch wenn man es wieder evolutionär sieht und der Mensch ist halt, hat lange diese Phase, die wir jetzt haben, ist halt eine kurze Phase, diese digitale, wie sagt man, industrielle Revolution sozusagen. Der Mensch hat evolutionär immer schon so lange schlafen müssen, also anders gesagt, wäre der Schlaf nicht so wichtig, hätte ihn ja die Evolution schon längst ausradiert. Weil während dem Schlaf können wir uns nicht fortpflanzen, wir sind allen Feinden ausgeliefert und wir können kein Essen suchen. Das heißt, wenn der Schlaf nicht so wichtig wäre, hätte die Evolution schon längst gesagt, ja, reichen ja 2 Stunden auch aus. Und da ist auch spannend, dass es gibt ja unterschiedliche Schlaftypen. Es gibt Morgenmenschen und es gibt Abendmenschen. Und das hat evolutionär auch einen Vorteil, dass einfach die Menschen dadurch immer also in einer Gruppe von Menschen, wo es Morgentypen gab und Abendtypen, war immer wer wach und konnte sozusagen die Gruppe beschützen, als in der Gruppe, wo es nur Morgenmenschen gab.
Also das ist sozusagen auch von Evolution her schon bestimmt.
Genau, das ist so Lerche oder Eule sozusagen. Aber es gibt auch Mischtypen, aber das merkt man halt eben, man merkt es selber, welcher Typ man ist. Ist man eher in der Früh motiviert, Energie oder eher gegen Abend?
Ja, absolut. Absolut richtig. Wenn man jetzt sagt, jetzt haben wir ein bisschen über Sport geredet, Ernährung, wie würdest du das für die Regenerationsphasen sehen? Ist wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich, wie intensiv das Training gestaltet wird. Aber gibt es irgendein so ein Benchmark, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt nicht so im Profisport, sondern ich schaue einfach, dass ich gesund bin und gewisse Prävention schon mache, wie da die Regenerationsphasen ausschauen sollten?
Am besten, also die körperliche Regeneration findet eigentlich fast nur im Tiefschlaf statt. Das ist halt die Phasen in den ersten Nachthälften. Die mentale Regeneration findet im REM-Schlaf statt. Das sind die spätere Nachthälften oder die Morgenstunden. Das heißt, einfach wirklich schauen, dass man rechtzeitig zu Bett geht und auch wirklich so diese Cool-Down-Phase hat. Dass man jetzt nicht bis zum Schlafen in alles arbeitet, noch mit dem Handy und da legt man sich ins Bett. Und dann hofft man schlaft sofort ein, dass man sich wirklich so eine Abendroutine schafft, wo man langsam wie so ein Flugzeug, das schön landet oder wie so eine sanfte Landung sozusagen im Bett in den Tiefschlaf kommt, um dann einfach maximal zu regenerieren. Und halt für die Regeneration ist halt auch wichtig die Nährstoffe, also dass man genug Protein dann konsumiert, weil Protein ist der Baustoff der Muskel, das heißt, die brauchen das Protein. Da ist die Empfehlung, dass man halt möglichst viele Proteinquellen kombiniert, um die biologische Wertigkeit zu erhöhen, also wenn man jetzt Mischkost isst, halt eine tierische Quelle mit vielleicht einer pflanzlichen Quelle, das erhöht einfach die biologische Wertigkeit und dann halt auch gute Nährstoffversorgung, dass einfach der Körper schnell und maximal gut regeneriert. Und wie die Phasen jetzt sind, ist halt schwer zu sagen, weil das kann man jetzt nicht pauschal sagen, du musst so und so lange regenerieren. Also, ja.
Und es gibt zum Beispiel, wenn man dann das Training intensiviert, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, da schweifen wir jetzt gerade vom Fachbereich ab, aber wenn man jetzt, muss ich die Fragen zum Beispiel nach dem Krafttraining wirklich Muskelkater hat, sollte man den abklingen lassen oder ist es auch kein Problem, auf einen Muskelkater drauf zu trainieren? Was ist da deine medizinische Sicht?
Man könnte ja mit Muskelkater so eine Art, Muskelkater ist im Prinzip so Mikrorisse in der Muskulatur und man könnte sozusagen, wenn man jetzt Muskelkater hat vom Krafttraining, den Folgetag ein leichtes Ausdauertraining machen, um sozusagen die Durchblutung anzuregen und dadurch den Muskeln besser mit Blut und Nährstoffen zu versorgen, um so maximal zu regenerieren. Ich tue mir halt schwer, mit Muskelkater nochmal zu trainieren, weil einfach ich merke, es geht dann halt einfach nicht so gut und es tut halt sau weh.
Ja, absolut. Wenn wir jetzt nochmal vielleicht ein bisschen zur Allgemeinheit zurückkommen.
Ja.
Wie sollte, oder würde es Tipps geben, wenn ich sage, okay, oder wenn es Zuhörer gibt, die sagen, passt, ich würde es damit starten. Ich muss ja mal ein bisschen damit anfangen. Mhm. Wie kann ich mir das am besten strukturieren, wenn ich einen Beruf habe, eine Familie habe, dass ich wirklich sage, passt, wie starte ich mein Longevity-Programm? Wie kann ich da wirklich?
Und das ist die große Challenge. Wie übersetzt man dieses Ganze, was man eh weiß, was gut ist, in den Alltag? Ich erkläre es dann immer so, ich habe dieses Fundament, dieses Haus und dann sage ich, ich suche mal für jede Säule ein Ziel raus, was maximal klein ist, wirklich so klein wie möglich und leicht umsetzbar und so konkret wie möglich. Der Klassiker ist ja Neujahrsvorsätze. Ich nehme mir vor, ich bewege mich mehr und ich esse gesünder. Das ist einfach kein fassbares Ziel. Unser Gehirn kann nicht sagen, check, du hast es geschafft, weil was ist mehr Bewegung? 5-mal die Woche, 1-mal die Woche, 2-mal. Deshalb wäre es halt viel besser, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt Krafttraining machen, ich mache jeden Dienstag von 18 bis 19 Uhr Krafttraining und jeden Donnerstag von in der Früh von 7 bis 8 gehe ich spazieren. Das ist wirklich ein konkretes Ziel, was wirklich so konkret wie möglich ist, was ich abhacken kann. Und wenn ich das geschafft habe, ist mein Gehirn happy und sieht, es geht, es ist cool, es macht mir Spaß und dann geht's automatisch. Also das Ziel muss einfach konkret, klein und gut umsetzbar sein.
Und ja, je kleiner es aufschreibt.
Genau. Und das wirklich einterminisiert in seinen Kalender, dass man sagt, jetzt mache ich das und das ist Priorität. Weil man nimmt sich, und ich bin mir sicher, ich kenne es ja auch von mir auch, jeder Mensch hat so viel Handyzeit, da kann man sicher was abzwacken, dass ich sage, okay, 20 Minuten weniger scrollen, dafür gehe ich 20 Minuten spazieren oder treffe eine Freundin, einen Freund ohne Handy. Also es gibt, wenn man will, gibt es immer irgendwie eine Lösung.
Absolut. Und ich glaube, dass das wirklich auch sehr ernst zu nehmen ist. Und darum habe ich das ganz gut gefunden mit dem Terminisieren, weil ja, im Prinzip ist das ein Termin mit mir.
Ja. Und genau.
Er hat in derselben Wertigkeit den Terminkalender geschrieben, okay, ich gehe trainieren, in der Früh, am Nachmittag, am Abend, je nachdem, wie ich Zeit habe, weil es wirklich ernst genommen werden muss. Und ja, wie gesagt, also ich glaube auch, dass das, oder mittlerweile sagen sie ja die Studien und die Wissenschaft auch, einer der besten Altersvorsorgen ist. Und es gibt so viele, die Altersvorsorge im Materiellen machen oder im Finanziellen und sich selbst dann vergessen.
Und das ist, ja eben, was bringt dir das? Und eben, wie du es am Anfang gesagt hast, das Ziel ist ja, maximal lange gesund zu leben und nicht maximal lange zu leben. Ich sehe es ja immer wieder im Krankenhaus und das macht mir dann auch selber Angst, wenn ich dann sehe mit Leute, die mit 70 komplett schon am Ende sind, so viele Leiden haben, Schmerzen, sich nicht mehr gescheit bewegen können, nur mehr leiden und das will ja keiner. Und wie man auf ein Konto einzahlt, so zahlt man eigentlich wirklich mit seinen täglichen Entscheidungen auch in sein Gesundheitskonto unter Anführungszeichen ein. Und das kann man jeden Tag. Und das Schöne ist, man wird ja sofort belohnt. Das ist ja nicht so, wie ich jetzt entscheide für ein gesünderes Leben, dass ich das erst mit 70 bekomme. Man merkt es ja sofort mit der Lebensqualität. Ich bin motivierter, mir geht's psychisch besser, ich schlafe besser, ich habe mehr Freude am Leben, ich fühle mich wohler. Also man wird ja sofort belohnt, wenn man sich damit diese kleinen Ziele setzt.
Du bist automatisch in der Routine.
Absolut richtig. Genau. Also ich würde es auch nur unterschreiben. Bei dir war das jetzt nicht so extrem, aber ich habe früher doch sehr wenig Sport gemacht und ein bisschen ausgelassener gefeiert, sage ich jetzt mal vorsichtig. Mittlerweile, irgendwann dann so mit 27, 28, habe ich mich umentschieden zum Glück und trinke mittlerweile fast keinen Alkohol mehr und versuche das wirklich. Also man hat sofort am Anfang gemerkt, darum habe ich das vorher ins Spiel gebracht. Sobald man ein bisschen an den Schrauben dreht, und bei mir war es auch so eine Übergangsphase, eine Transformation eigentlich. Ich habe ein bisschen weniger getrunken, ein bisschen mehr Sport gemacht und habe schon gemerkt, wow, es geht super, viel besser. Und
ja,
dann
super.
Habe ich mehr, mehr, mehr und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, also das mit den Zielen finde ich auch super. Also das mit dem Gesundheitshaus finde ich echt gut. Bei mir war es so, ich habe mich dann für einen Bewerb angemeldet und das war das Ziel, ne, irgendwo. Und das war dann auch irgendwie die Disziplin, dass ich halt jeden Tag laufen gegangen bin, egal ob es Schneefall war, Regen oder Hitze. Ich habe mir gedacht, okay, am Tag X ist der Lauf und dann muss ich an den
Start. Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass du das ja dann in den Alltag mitnimmst, diese Disziplin, man dann im Alltag auch, wer hat Lust im Regen, im Dunkeln, kalt laufen zu gehen? Ja. Wenige. Aber es gibt auch im Alltag immer wieder im Job Dinge, Steuerausgleich oder was auch immer, was man ungern macht, das nimmt man dann irgendwie mit, diese Disziplin und dieses Verhalten, oder?
Absolut richtig. Und das finde ich, es ist halt, ich habe einmal das, glaube ich, vielleicht hast du das bei Jahren von einer Gehirnforscherin gehört, das hat mich total beeindruckt dann. Die hat gesagt, wenn du laufst oder leicht Sport machst, dann werden Plaques im Gehirn ausgesetzt, was wie so ein Reinigung der Gehirngänge auch wirkt. Und das haben wir dann auch immer vorgestellt und hat mir gedacht, ja, das funktioniert nicht so richtig. Vielleicht war es auch nur eine Vorstellung, aber es zumindest, es war auch, wenn es stressige Zeiten gibt und wir haben auch privat sowie betrieblich echt stressige, schwere Zeiten gehabt. Es kommt schon so ein Gefühl, ich weiß nicht, nach ein paar Kilometer laufen, es war mir nicht wurscht, aber es war einfacher. Also es hat mich einmal so angegriffen.
Du denkst vielleicht nicht mehr ständig dran. Wenn du laufen gehst oder Sport machst, dann denkst du ja, hast ja nicht so viele
Gedanken. Ja, du musst dich ein bisschen konzentrieren, genau. Aber wenn du im Büro bist, dann ist das Problem sehr schwer. Aber wenn man dann in der Natur ist, draußen ist, Sport macht, dann wird es echt leichter. Also das psychisch hat die schon
definitiv, Wahnsinn. Definitiv.
Werbung. Biogena Produkte zeichnen sich durch qualitativ hochwertige Rohstoffe, reine Substanzen, strenge Kontrollen und die intensive Forschungsarbeit des Biogena Wissenschaftsteams aus. Diese Präparate sind sehr gut verträglich. Auch bei langfristiger Verwendung gewährleisten sie eine hohe Bioverfügbarkeit der Wirkstoffe und erzielen nachgewiesene ernährungspsychologische Wirkungen. Speziell entwickelte Self-Care-Treatments in Form von Paketen können Sie in unserem Alpha Tower Health Resort während Ihres Aufenthaltes zubuchen und kommen in den Genuss hochwertigster Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mehr dazu auf unserer Website www.alphatauern.at. Werbung Ende.
Kann ich auch Fehler machen, wenn ich jetzt sage, außer dass ich jetzt nicht beginne oder dass ich da jetzt das Longevity gar nicht mag. Gibt es sonst noch Fehler, die was ich vermeiden kann?
Ich glaube, ein Fehler ist, wenn man will, alles richtig machen. Weil es gibt immer Zeiten, wo es nicht so gut geht, wo es Rückschläge gibt und das ist oft dieses 100 oder 0 und es gibt nicht schwarz und weiß, es gibt so Graustufen und ich glaube, ein Fehler ist, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt 45 Minuten Bewegung oder gar nichts. Aber vielleicht bin ich gerade nicht, habe nicht so viel Zeit, da mache ich halt 20 Minuten Bewegung, aber ist noch immer besser wie gar nichts. Und ich glaube, das ist ein Fehler, den man machen kann, dass man sagt, entweder ich mache alles oder nichts, aber es gibt was dazwischen. Und das ist dann dieses, dann entsteht auch die Frustration und oft ist es genau dann, wenn man merkt, okay, ich schaffe jetzt eh nicht 45 Minuten und beginnt ein bisschen, dann sind dann die geilsten Trainingssession, die geilsten, wo man dann trotzdem beginnt. Also ich glaube, das ist ein Fehler, wenn man zu dieses Strikte sieht und alles probiert richtig zu machen und sich sagt, okay, beim Essen, es gibt keine Pizza mehr, es gibt kein Alkohol mehr oder extrem streng zu sich ist. Weil man sollte diese Routinen, bis man stirbt, optimalerweise durchziehen und nicht jetzt sagen, okay, Neujahrschallenge, ich mache jetzt einen Monat keinen Zucker und dann im Februar ist alles wieder weg, sondern man sollte ja Routinen schaffen, die ich möglichst lange in mein Leben integriere und die sind halt nicht immer 100%. Wir haben mal Phasen, wo es nicht so gut geht, wo wir mal auf Urlaub sind und dann nicht vielleicht jeden Tag Gemüse essen wollen oder was auch immer.
Ja.
Also, das finde ich auch sehr gut. Man darf echt nicht zu streng zu sich sein. Ich mache jetzt weniger Ausdauersport, mehr Kraftsport, aber früher, wenn ich dann 2 Tage, 3 Tage nicht laufen war, dann habe ich mich total unruhig gefühlt. Ich glaube, da darf man echt nicht zu streng zu sich sein. Ein bisschen die Dosis macht das Gift. Also es ist schon... Man wird auch vielleicht, wenn man zu extrem wird, ist es oftmals...
Macht es vielleicht keinen Spaß auch.
Ja, und es wird
dann sitzt du unter Druck.
Zu streng.
Genau.
Dann sitzt du unter Druck und du musst und dann ist Laufen vielleicht nicht so, wie es vorher war.
Wobei, man auch sagen muss, wenn man mal in dem sportlichen Modus drinnen ist, man lernt seinen Körper auch ganz gut kennen, finde ich. Also für mich war zum Beispiel immer wichtig, wenn das Training aufhört, dass ich immer nur so happy bin mit dem Sport, dass ich sofort wieder anfangen kann. Man hat aber eben, wie du jetzt gerade gesagt hast, Tage, wo es nicht geht. Und die habe ich auch und ich denke mir, okay, aber im heutigen Termingelände steht halt Gym drinnen und dann quäle ich mich oft echt ins Gym, wenn ich dann dort bin, geht's. Ich glaube, man sollte ein bisschen auf seinen Körper hören. Wenn der Kopf will, aber der Körper nicht kann, dann sollte man es einmal an Tag bleiben lassen.
Ja, es gibt ja auch beim Gym, um so Fortschritte zu machen, die sogenannte Deload-Phase, wo man jetzt viel trainiert, dass irgendwann kein Fortschritt mehr da ist, dass man wirklich mal eine Woche nichts macht oder eine Woche weniger Gewichte, damit einfach diese Muskel-Recovery aber gut starten, dass man voll regeneriert ist und dann geht's wieder weiter.
Ja. Also ich finde dann zum Beispiel natürlich, es ist ja nicht mein Beruf und wir sind Unternehmer und gerade jetzt, wo die Saison startet, dann muss man das Training eher ein bisschen runterfahren und dann wird es wieder leichter. Also ich glaube, das regelt dann eh oft so das Leben an sich auch ein bisschen, wie du sagst, dass man mal eine Woche gar nicht trainiert oder runterfährt und weniger macht. Das ist dann eh beruflich bedingt oft ganz gut.
Und da ist einfach dieses Kontinuität schlägt Perfektion. Das ist auch ein Fehler. Kontinuierlich dranbleiben, als alles richtig machen zu wollen und dann nicht dran zu bleiben. Besser immer ein bisschen als 100% und dafür nur kurz.
Finde ich gut.
Ja, das stimmt auch. Schau, jetzt habe ich schon nicht mehr so ein schlechtes Gewissen.
Ja. Ja.
Also ich gehe zum Beispiel, ich kann ins Gym gehen und wenn ich merke, nach 10 Minuten mich freut es nicht mehr, dann kann ich ja wieder nach Hause gehen. Das ist mir dann wurscht. Okay, ich war einfach wieder. Also ich bin so ein Mensch, ich brauche immer wen, der was vor mir steht und sagt, so, und jetzt da mal und du machst das jetzt und das. Allein, ich im Gym alleine, da ist die Gefahr wirklich sehr groß, dass ich immer irgendwann denke,
keinen Bock mehr.
Jetzt gehe ich wieder.
Aber das ist zum Beispiel auch ein guter Tipp, vielleicht an die Hörer, wenn man wirklich sowas verändern will, dass man sich auch eine Gruppe schafft, eine Community, weil einfach, man sagt ja, man ist selber die Summe aus den 5 Menschen, mit denen man am meisten Kontakt hat. Und wenn keiner dafür irgendwie was für Gesundheit macht und man immer nur der Einzige ist und dann vielleicht auch noch belächelt wird oder sagt, ja, warum machst du denn das jetzt? Dann ist es halt noch schwerer. Aber wenn man eine Community hat, die das sagt, hey, nein, wir haben einen Termin, du kommst jetzt zum Sport oder dann pusht einen das und dann geht's.
Ja, das stimmt.
Ich hätte noch eine Frage und zwar zum Thema Longevity, das ist ja sehr breit und vielfältig und schon ein bisschen inflationär auch oft verwendet, aber man muss ja immer wieder auf den Weg zurückkommen und man hat schon das Problem, jetzt im Social Media oder generell, es wird schon versucht, sehr viel Geld und damit auch Info zu machen.
Definitiv. Wie
stehst du zum Thema der Supplementierung oder Mikronährstoffen? Man weiß ja, hormonell bedingt, ab einem gewissen Alter, also wir haben mit der Nina Ruge zum Beispiel einmal einen Podcast gemacht, die meinte, der menschliche Peak ist mit 25 erreicht, dann geht es hormonell gesehen zurück, sage ich jetzt einmal charmanter. Und man sollte dann irgendwann schon einmal sich Gedanken machen, auch ein bisschen früher mit der Supplementierung zu beginnen, damit sich der Körper, Organismus alles ein bisschen einstellt. Jetzt grundsätzlich gesehen, wie stehst du zu dem Thema und was wären für die Basics, die man nehmen sollte?
Also prinzipiell ist halt, sollte man den Großteil der Nährstoffe über die Nahrung bekommen und das ist halt die Challenge, weil einfach viele Leute das nicht schaffen, einerseits so viel Gemüse und Obst zu essen, um die Vitamine zu bekommen, Ballaststoffe sind ein Thema und manche Nährstoffe kann man einfach über die Nahrung nicht bekommen, wie zum Beispiel Vitamin D. Dann hängt es immer wieder von der Individualität ab, wenn ich sage, ich esse kein Fleisch, muss ich zum Beispiel, oder keine tierischen Lebensmittel, muss ich B12 supplementieren, teilweise Omega-3, wenn ich keinen Fisch esse, oder Jod supplementieren. Das heißt, man muss sich eigentlich, und das ist auch meine Care-Message, immer wenn es bei Ernährung geht, den Mensch individuell anschauen, eine große Ernährungsanamnese machen und fragen, was isst du nicht, und dann schauen, ob es bedarfsgerecht ist oder nicht. Wenn mir jetzt jemand sagt, der isst kein Fisch, kann ich zu 100% sagen, er hat zu wenig Omega-3, also EPA und DHA, das ist zu wenig. Oder gerade Frauen, Thema Eisenmangel ist ein riesengroßes Thema, wenn man starke Regelblutungen hat und gleichzeitig weniger Fleisch zu sich konsumiert. Das heißt, man kann das jetzt pauschal nicht so sagen. Supplements ja oder nein, es hängt immer davon ab, wie gut ich mich ernähre, ob ich eine limitierte oder eine restriktive Diät führe, wie zum Beispiel Veganismus oder was auch immer. Und dann muss man sagen, aber meine 3 Basic-Supplements sind einerseits eben Vitamin D. Bei dem Wetter, ich glaube, 4 Wochen keine Sonne mehr gesehen jetzt in Wien. Das ist echt frustrierend. Und man kann es im Winter auch gar nicht bilden. Das ist das eine. Dann das Omega-3, wenn wir meistens da zu wenig versorgt sind, kann man gerne im Blut einmal messen, nennt sich Omega-3-Index. Der beschreibt einfach nur, wie viel Prozent der roten Blutkörperchenhülle sind Omega-3-Fettsäuren. Und das sollte über 8% sein, also 8% der roten Blutkörperchenhülle sollten EPA und DHA sein. Wenn das zu wenig ist, sollte man entweder mehr Fisch essen, fetten Fisch oder Omega-3 supplementieren. Und dann noch gern Magnesium, weil wir einfach sehr in einer Stressgesellschaft sind, sehr viel Druck haben und Magnesium macht so ein bisschen Antidruck, indem es uns ein bisschen entspannt, besser schlafen lässt. Ja, das sind so meine drei Basics. Und dann je nach Anamnese, wenn ich jetzt als Frau wenig Fleisch esse, würde ich vielleicht Eisen empfehlen. Wenn ich Thema habe, zum Beispiel mit Energiemüdigkeit, wäre es zum Beispiel B-Vitamine ganz spannend. Und optimal wäre es halt, wenn man ein Labor misst, abnimmt und einfach sieht, wie ist der Status quo. Dann habe ich schwarz und weiß. Bei manchen Nährstoffen ist das Labor verlässlich, bei manchen eher schwer. Und dann sieht man eher, wie schaut's aus, was ist zu tun und was nicht.
Also das sollte immer ein bisschen die Message sein, die ich den Zuhörern geben wollte, dass man sich nicht dazu verleiten lässt, in ein tolles Marketing hineinzufallen und dann abonniert man irgendwas und das kostet doch alles ein Geld, sondern dass man zuerst wirklich, wie du sagst, das messen lässt und dann wirklich einmal nachsieht, wo habe ich denn den Bedarf. Weil oftmals, und das ist mir auch schon passiert, wie du siehst, ich habe relativ viel von Biogenen hier stehen. Du siehst
das. Stimmt, die ganzen Supplements, ich sehe es.
Ja, genau. Und ich habe das auch schon ein bisschen reduziert. Man neigt halt dazu, dass man dann eher zu viel nimmt und nicht
oder nicht das Richtige. Oder nicht das Richtige.
Ja. Also es gibt ein paar Dinge, die man halt überdosieren kann. Das sind halt vor allem fettlösliche Sachen wie Vitamin D, Omega-3 theoretisch. Aber zum Beispiel B-Vitamine sind wasserlöslich, da ist schon schwerer, die zu überdosieren. Und da ist halt wichtig, eben auch bei Supplements einfach auf gute Qualität zu achten, weil das Problem ist, Supplements sind nicht, die haben keine Reglementation, dass die ihre Produkte testen müssen. Das steht dem Hersteller selber über, ob er es macht oder nicht. Das heißt, wenn ich jetzt auf irgendein Billigpräparat kaufe, kann ich mir nicht mal sicher sein, ob das rein ist und ob die Dosierung überhaupt so stimmt, wie es der Hersteller angibt. Und da kann dann halt ein bisschen Unfug passieren. Das sehe ich auch oft, dass die Leute dann Supplements nehmen wollen und dann einfach auf Amazon das Billigste vom Billigsten bestellen und dann sich wundern, warum es nichts hilft, weil einfach die Qualität schlecht ist.
Ja. Und gibt es da eine Art Gütesiegel für welche, die, weiß ich nicht, noch ein Reinheitsprinzip das machen?
Genau, oder? Also ich finde, wenn man, ein paar gute Tipps sind Reinsubstanzenprinzip, dass wirklich vor allem Reinsubstanzen drinnen sind. Also wenn ich Magnesium will, soll nur Magnesium drin sein und nicht irgendwelche Rieselhilfen, Silikonenschäufer, Emulgatoren oder was auch immer. Dass das Labor prüft und das am besten von einem externen Labor, also nicht selber, weil da kann man ja auch ein bisschen manipulieren, also am besten von einem externen Labor. Und ich bin halt ein Fan, wenn es in Österreich oder halt in der Nähe von Europa oder in Europa produziert ist.
Ja.
Dann sind da die Wege nicht so weit, bestimmt.
Ja. Und halt Nachhaltigkeit ist, finde ich, auch ein Riesenthema. Also das ist jetzt nicht die Qualität, aber halt ist auch wichtig, dass man das auch mit beachtet.
Auf alle Fälle.
Ja, das stimmt.
Ja, also unsere Folge, es ist ja die letzte Folge in diesem Jahr. Das heißt, wir haben es, glaube ich, jetzt ist schon zweimal gefallen in dem Gespräch, die Neujahrsvorsätze, das ist jetzt die beste Zeit, dass man jetzt nicht nur den Jänner dann hat, so wie es oft bei den Gym-Anmeldungen ist. Der Jänner, Februar ist voll und ab März ein bisschen weniger.
Ich warte dann so auf März.
Du startest im März dann.
Genau. Das kann es vielleicht weniger werden, weil man dann ins Freie geht. Aber was man eigentlich sagen sollte, eben die Neujahrsvorsätze, du hast ja schon relativ gut gesagt, dass man die Ziele nicht zu hoch ansetzt, damit man es halt auch nicht schafft und dann frustriert wieder aufhört.
Genau.
Dass die wirklich machbar sind und einmal langsam anfängt. Ich glaube, dass das sicher...
Ja, das ist halt wirklich immer der Klassiker, wenn Leute sagen, ich beginne zu meditieren, sagen sie, jetzt muss ich jeden Tag 20 meditieren oder Minuten meditieren oder es zählt nicht. Beginn doch mal mit 2 Minuten, das ist besser. Und wenn man mit diesen kleinen Steps beginnt, merkt man halt schnell, wie gut einem das tut. Und man macht dann automatisch mehr aus einer intrinsischen Motivation, weil es mir gut tut und nicht aus einem Druckgefühl, weil ich muss. Und das ist, finde ich, das Spannende. Oder gute.
Senden wir mal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die besten Neujahrsvorsätze und können diese Folge als gute Plattform dafür nehmen. Patrick, jetzt haben wir zum Abschluss noch ein paar kurze Fragen an dich.
Gerne.
Kurze Antworten.
Was würdest du heute rückblickend anders machen?
Ich glaube, ich würde meinen Schlaf mehr priorisieren. Der hat im Studium immer wieder ja, schlafen kann ich, wenn ich tot bin, so in der Art, aber ich glaube, ich würde schauen, dass ich mehr und besser geschlafen hätte.
Ja. Was ist dein Lieblingsessen? Wenn wir schon so viel über das Essen gesprochen haben, jetzt kommt.
Das ist jetzt nicht Longevity. Ich liebe eine Pizza Margherita mit Mais.
Oh.
Aber Genuss gehört auch zu Longevity.
Genau. Man kann sie ja nicht alles verbieten.
Genau, da macht sie keinen Spaß.
Ja, eben. Was ist dein Lieblingsurlaubsland?
Ich würde sagen, wirklich Österreich, weil es einfach
Ja, warum?
so, ich bin jedes Mal erstaunt, wie viele schöne Orte es in Österreich gibt. Also von Vorarlberg, ich bin aus dem Burgenland, ich habe in Innsbruck studiert, sind einfach schon allein so zwei konträre Bundesländer mit komplett unterschiedlicher Natur. Innsburg die Berge zum Wandern, Burgenland eher Radfahren in die Richtung. Also ich
Sehr
lieb's in
vielfältig.
Österreich.
Stimmt.
Ja.
Schön.
Aber jetzt bei dem Wetter würde ich schon lieber eher ans Meer, wo es schön
Ja.
warm ist.
Ja. Kein Nebel.
Vielen Dank für die Folge. Dir auch natürlich fürs neue Jahr. Alles Gute weiterhin. Viel Erfolg.
Danke euch, dass ihr dieses super wichtige Thema auch thematisiert, weil das ist einfach das Wichtigste, was wir in unserem Leben haben, dass wir lang gesund sind. Man merkt oft dann, dass die Gesundheit, also dann, wenn die Krankheit kommt, merkt man eigentlich erst, was man hatte mit der Gesundheit. Und das wird immer so ein bisschen, die Prävention wird immer so ein bisschen belächelt. Ja, mir geht's eh gut. Man spürt diese Wehwehchen nicht. Aber dann, wenn man krank ist, dann wünscht man sich eigentlich, dass man vielleicht früher begonnen hätte. Und deshalb danke für diese coole Folge und dass ich darüber reden durfte.
Wunderbar, vielen Dank. Alles Gute für
Danke.
dich.
Alles Gute euch.
Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.